Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
Die Hate. Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Viola Schmidt.
Ich würde sagen, TikTok ist aktuell immer noch die Plattform der Stunde. Die anderen sind ja teilweise auch in der Krise. TikTok wächst und wächst und wächst und dementsprechend werden wir auch weiter dranbleiben.
Was es auf TikTok auch gibt, ist sehr viel Miss- und Desinformation. Es gibt da Propaganda und es gibt Themen, die man vielleicht nicht auf dieser Plattform haben will, weil sie gegen Community Guidelines oder das Gesetz oder gegen den guten Geschmack verstoßen.
Und dann, als die Hasskommentare angefangen haben, ist dieses Video auf irgendwie, ich glaube, 250.000 Views irgendwie angesprungen. Und das ist extrem viel gewesen. Und die Intensität und die Menge an Hassnachrichten, die ich bekommen habe und Hasskommentaren, war einfach krass.
Uns wird ja schon auch viel vorgeworfen, okay, warum seid ihr denn da? Und wir sagen natürlich, naja, wir sind da, weil dort junge Menschen sind. Und weil es nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, okay, diese Plattform hat problematische Inhalte, diese Plattform stammt irgendwie aus China, wir möchten uns mit dieser Plattform gar nicht mehr auseinandersetzen. Weil natürlich müssen wir uns auseinandersetzen an der Stelle, wo diese Plattform so bekannt ist, wo so viele junge Menschen diese Plattform nutzen.
TikTok ist ein Erfolgsmodell. Innerhalb kürzester Zeit stieg die Plattform zu einer der am häufigsten heruntergeladenen Apps auf, knackte nach eigenen Angaben 2021 die Marke von 1 Milliarde monatlich aktiven NutzerInnen. 2022 überholte TikTok in den USA sogar Instagram bei der täglichen Nutzung. Auch in Deutschland boomt die App. Hier nutzen laut TikTok monatlich über 19 Millionen Menschen die App, meist Jugendliche und junge Erwachsene bis etwa 25 Jahre. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Phänomen TikTok. Wie funktioniert die Plattform? Was sind die Besonderheiten im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken? Welche Probleme gibt es dort mit Hass, Diskriminierung und Desinformation? Und welche Chancen bietet TikTok, wenn es um politische und medienpädagogische Bildung geht?
Die öffentliche Wahrnehmung von TikTok lässt sich am Anfang, als die Plattform flächendeckend auch beispielsweise im deutschsprachigen Raum mehr und mehr genutzt wurde, lässt sich zusammenfassen mit diesem Satz tanzende Teenager.
Sagt Markus Bösch, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und TikTok-Experte. In seinem wöchentlichen Newsletter Understanding TikTok versucht er,
irgendwann TikTok zu verstehen. Keine Ahnung, wann das sein wird.
Im Gegensatz zu den meisten Leuten, die TikTok immer noch lediglich mit tanzenden Teenagern verbinden, hat Bösch schon ziemlich viel verstanden. Denn er forscht unter anderem zu Desinformationskampagnen auf TikTok. Was die öffentliche Wahrnehmung der App angeht, so beschreibt er verschiedene Phasen.
Also ganz viel Berichterstattung in tradierten Medien drehte sich darum, die Kinder und Jugendlichen tanzen auf der App und eigentlich ist das ja auch alles Quatsch. Danach wurde eine neue Phase in der öffentlichen Wahrnehmung eingeläutet, denn plötzlich war TikTok unglaublich gefährlich. In der befinden wir uns bisweilen leider immer noch. Es gibt sehr viele Artikel von Menschen, die die Plattform vielleicht auch nicht so richtig gut kennen, in denen dann behauptet wird, dass gefährliche Challenges auf der Plattform dafür verantwortlich sind, dass Leute sterben, Schultoiletten oder Kinos zertrümmern und überhaupt sei das alles etwas sehr Gefährliches. Bisweilen gibt es diese Challenges sicher auf der Plattform, so wie auf allen anderen auch, aber die Berichterstattung darüber erscheint hier und da dann doch ein bisschen überzogen oder etwas verkürzt. Zunehmend gibt es aber auch Stimmen, die sagen, okay, wir können hier auf der Plattform auch Zielgruppen erreichen, die wir vorher oder anders so nicht erreichen können. Also alles unter dem Schlagwort Chancen. Und das finde ich persönlich natürlich ganz gut.
TikTok als Chance. Das sehen auch Eva Kappel und Theresa Lehmann von der Amadeo Antonio Stiftung so. Seit mehreren Jahren arbeiten sie in verschiedenen Projekten zu TikTok und befassen sich mit medienpädagogischen Ansätzen. Mit ihrem aktuellen Projekt Prebunk sind sie auch mit einem eigenen TikTok-Kanal unterwegs. Das klingt dann zum Beispiel so.
Hey, ich bin Eva und ich interessiere mich unter anderem für Geschichte und Medienpädagogik.
Außerdem verbringe ich ziemlich viel Zeit auf der Plattform. Das heißt, ich kenne meistens die neuesten Trends und Funktionen. Ich bin also deine Ansprechpartnerin, wenn dir ein aktueller Trend komisch vorkommt, wenn du das Gefühl hast, dass da was verkürzt wird oder dass auch auf dem History-Account zum Beispiel etwas nur einseitig dargestellt wird.
Hallo, ich bin Theresa. Als Digital Streetworkerin bin ich da, wenn ihr aus Versehen mal falsche Informationen geteilt habt. Ich bin da, wenn wegen der aktuellen Nachrichtenlage mal wieder der Weltschmerz kickt.
Digital Streetwork. Das heißt, im digitalen Raum für junge Menschen ansprechbar zu sein. Statt im Jugendclub um die Ecke sind Theresa, Eva und ihre Kolleginnen von Prebunk auf TikTok unterwegs und kommen dort mit jungen Menschen ins Gespräch. Dabei klären sie darüber auf, wie Falschinformationen auf TikTok funktionieren, analysieren aktuelle Trends und unterstützen dabei, mit der Informationsflut auf TikTok und darüber hinaus umzugehen. Ihr Ziel? Brücken schlagen, über digitale Kluften und junge Menschen dabei zu unterstützen, sich medienkompetent auf der Plattform zu bewegen.
Auf TikTok gibt es eben eine große Chance, auch eine digitale, demokratische Zivilgesellschaft zu gestalten und zu unterstützen. Und aber auch natürlich im Angesicht von Hassrede und koordinierten Angriffen von Antifeministinnen, Rechtsextremen und anderen Demokratiefeinden, diese zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen, sich vor diesen Angriffen zu schützen und eben auch gezielt dagegen vorzugehen.
Welche Rolle Hassrede auf TikTok spielt und wie man sich davor schützen kann, schauen wir uns später noch an. Zunächst aber noch einmal einen Schritt zurück. Zur öffentlichen Wahrnehmung von TikTok. Auch Eva Kappel beobachtet, dass die App immer noch von vielen Menschen missverstanden wird.
Gleichzeitig herrscht immer noch die Meinung bei ganz vielen Menschen, dass TikTok eben diese reine Unterhaltungsseite ist. Also diese Plattform, wo es irgendwelche Challenges gibt, irgendwelche Tänze, ganz viel gelipsynkt wird, auch zu irgendwelchen Popsongs und wo immer eigentlich noch hauptsächlich Quatsch irgendwie oder Comedy quasi der Inhalt der Videos ist. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was wir natürlich versuchen aufzubrechen, beziehungsweise was ganz viele Menschen, die sich mit dieser Plattform beschäftigen und die auf dieser Plattform sind, versuchen aufzubrechen. Denn natürlich hat man auf TikTok nicht nur diese Inhalte. Klar, das ist auch Teil davon, das ist auch so ein bisschen Teil vom Ursprung. Aber mittlerweile findet man jeden Inhalt auf dieser Plattform.
Um zu verstehen, wie TikTok funktioniert, müssen wir uns anschauen, wo die Plattform herkommt. TikTok gehört zu ByteDance, einem chinesischen Internettechnologieunternehmen, das in Peking sitzt und mehrere Content-Plattformen besitzt, eine davon TikTok. 2018 kaufte ByteDance die Social-Media-App Musical.ly, eine Plattform, die vor allem dafür bekannt war, dass junge Menschen dort sogenannte Lip-Syncs aufnahmen. Also ihre Lippen synchron zu einem selbst ausgewählten Full-Playback-Lied bewegten und sich dabei filmten. Daher also die Assoziation der tanzenden Teenager. Und klar, die gibt es auch heute noch auf TikTok, aber eben nicht nur. Das betont auch Theresa Lehmann. Mit dem Wachstum der Plattform habe sich das Themenspektrum extrem ausdifferenziert. Und heute sei TikTok auch eine Lernplattform.
Weil einer der größten Hashtags auf TikTok ist Lernen mit TikTok.
Testen wir heute mal wieder dein Französisches. Was haben diese vier Verben hier miteinander gemeinsam?
Das gilt sowohl für den deutschsprachigen als auch für den englischsprachigen Raum. Und da finden sich zahlreiche Erklärvideoformate von Experten. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, die ihr Berufsfeld vorstellen und jungen Menschen zeigen, wie ihr Berufsalltag aussieht, beantworten Fragen dazu. Die BookTok-Bubble ist sehr groß. Dort stellen Lesebegeisterte ihre aktuellen Lieblingsbücher vor.
Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Die männliche Herrschaft von Pierre Bourdieu. Bevor ich das Buch vorstelle, möchte ich euch aber dazu anregen, dass ihr
auch... Leute, es gibt Neuigkeiten von Book Club. Und zwar dürfen wir jetzt sagen, was wir diesen Monat lesen.
Ja, davon gibt es auch schon eine Serie, die war sehr beliebt.
Mit dem Wachstum der Plattform hat sich auch die politische Seite von TikTok entwickelt. Die GYM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest untersucht einmal im Jahr die Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen. Im vergangenen Jahr kam die Studie zu dem Ergebnis, dass 25% der 12- bis 19-Jährigen TikTok auch dafür nutzen, um sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu informieren. Während die Eltern um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzen, scrollt sich die Gen Z also durch TikTok, um auf dem Laufenden zu bleiben. Darauf reagieren auch politische AkteurInnen, die angefangen haben, die Plattform für sich zu nutzen und komplexe Themen in kurzen Videos zu transportieren.
Also sie nutzen die Plattform einerseits, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen oder über die eigene Identität aufzuklären. Und das, obwohl die Plattform selber nie ein dezidiert politischer Ort sein wollte. Aber dieser Prozess war, wie gesagt, mit der steigenden Größe und Relevanz nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Beispiele dafür sind antirassistische Kampagnen wie Black Lives Matter oder Stop Asian Hate, die auf TikTok großen Widerhall gefunden haben. Und auch die großen Krisen unserer Zeit werden hier verhandelt, wie Klima, Corona oder das weltweite Erstarken von Rechtsextremen.
Aber spätestens auch im letzten US-Wahlkampf, als Trump vor einer fast leeren Halle in Tulsa auftreten musste, hat es sich gezeigt, was für eine Power hinter TikTok eigentlich stecken kann, weil im Vorfeld der Veranstaltung K-Pop-Fans auf TikTok dazu aufgerufen hatten, Plätze in der Halle zu reservieren, um da nicht zu erscheinen. Und damit waren sie sehr erfolgreich gewesen.
Auch in Deutschland nutzen Menschen die Plattform politisch. Ein Großteil der deutschen Medienhäuser ist mittlerweile vertreten, genauso wie PolitikerInnen, NGOs und AktivistInnen. Die Grenzen zwischen politischem Aktivismus, Journalismus und Unterhaltung verlaufen hier oftmals fließend. Aber das ist kein Hindernis dafür, dass auch ernste Themen verhandelt werden. So sind zum Beispiel auch Gedenkstätten auf TikTok aktiv und Holocaust-Überlebende beantworten Fragen von jungen Menschen. TikTok als Lernplattform, wo politische Bildung stattfindet und antirassistische Kampagnen geteilt werden. Klingt erstmal sehr vielversprechend. Aber dann ist da natürlich auch noch eine ganz andere Seite.
Ich glaube, ich würde einfach sagen, dass auf TikTok ganz viel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit irgendwie verbreitet wird, ganz viel vor allem Frauenverachtung perpetuiert wird, Transfeindlichkeit ein riesiges Problem wird und auch einfach rechte bis rechtsextreme Content-CreatorInnen einfach eine extreme Reichweite haben und dass ich versuche, da einen Gegenpol zu setzen.
Clara ist Anfang 20 und studiert Jura. Auf TikTok befasst Clara sich vor allem mit politischen Themen, mit Sexismus, Transfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, es darf eigentlich echt nicht sein, dass 11 massiv vorbestrafte Neonazis eine Kirmesgesellschaft überfallen dürfen, dabei 10 Menschen brutalst verprügeln, zum Teil sogar schwer verletzen und dann alle mit Bewährungsstrafen oder sogar komplett straflos davonkommen dürfen.
Aufklärungskontent nennt Clara das und will damit vor allem junge Menschen erreichen, die mit Politik vielleicht erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Niedrigschwellig sollen die Videos sein und ein Gegengewicht darstellen zu menschenfeindlichen Inhalten auf TikTok. Gerade transfeindlicher Content habe in letzter Zeit extrem zugenommen, erzählt Clara. Dieser Content sei oft ein Einfallstor für frauenverachtende und rechtsextreme Inhalte.
Das ist so irgendwie das Thema ist, auf die sich so alle Rechten irgendwie einigen können als so Einfallstor. Und ich würde sagen, das ist so die größte und für mich besorgniserregendste Entwicklung, die ich so mitbekommen habe, dass das so ein riesiges Thema geworden ist und so gut funktioniert.
Clara erzählt auch von ihren persönlichen Erfahrungen mit Hass auf TikTok. Ein besonders krasses Beispiel war Claras erstes Video, das viral ging. Der Auslöser? Clara stitcht ein Video eines antifeministischen Creators mit großer Reichweite. Stitchen heißt, dass man einen kurzen Ausschnitt eines anderen Videos nimmt und darauf dann mit einem eigenen Video reagiert. Der Creator hatte einen Vergewaltigungswitz gemacht, das kritisierte Clara in ihrem Video. Zunächst bekommt Clara viel positives Feedback dafür. Dann reagiert der antifeministische Creator wiederum auf Claras Video, macht so seine Followerschaft auf Clara aufmerksam. Es folgt eine riesige Welle des Hasses. Claras Kommentarspalte wird mit Beleidigungen und Gewaltandrohungen geflutet. Und das nicht nur auf TikTok. Auch auf Instagram bekommt Clara von fremden Leuten Hasskommentare. Clara fühlt sich extrem überfordert.
Keine Ahnung, man ist es schon gewöhnt, dass man einfach so beleidigende, verletzende Kommentare bekommt. Aber so noch nie in so einem Ausmaß wie da, weil dieses Video hatte, keine Ahnung, es lief ganz gut für meine Verhältnisse. Mein Account war super klein. Ich glaube, ich hatte weniger als 1000 Follower zu dem Zeitpunkt. Dieses Video hat aus meiner Bubble heraus irgendwie 30.000 Views bekommen. Und dann, als die Hasskommentare angefangen haben, ist dieses Video auf irgendwie, ich glaube, 250.000 Views irgendwie angesprungen. Und das ist extrem viel gewesen. Und die Intensität und die Menge an Hassnachrichten, die ich bekommen habe und Hasskommentaren, war einfach krass.
Was Clara beschreibt, ist eine weitere Besonderheit von TikTok. Denn hier kann es theoretisch jede und jeder schaffen, ohne viele FollowerInnen viral zu gehen. Ohne dass man es überhaupt beabsichtigt, wird das eigene Video dann plötzlich tausenden Menschen angezeigt. Eva Kappel ordnet das so ein.
Ich glaube, was halt wichtig zu verstehen ist, gerade für sehr junge Menschen, ist eben diese enorme Reichweite, die auch die eigenen Videos bekommen können. obwohl man das vielleicht an der Stelle gar nicht damit rechnet und gar nicht damit plant. Und mit so einer enormen Reichweite kommt natürlich auch ein riesiges Kommentaraufkommen. Also wir sehen das bei Videos, die wirklich viral gehen. Da hat man wenig Chance, noch Überblick dazu zu bekommen, was eigentlich in der Kommentarspalte abgeht. Da hat man wenig Chance, das eigentlich noch so ein bisschen einzugrenzen.
Im Unterschied zu anderen Plattformen gibt es auf TikTok nicht nur eine Kommentarspalte, in der sich Hass und Hetze ergießen können. Durch die Funktionen von Stitch und Duett können Personen direkt mit Bild auf andere CreatorInnen antworten und reagieren.
Wir haben eben auch eine gewisse Form einfach von Selbstmimifizierung. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen. In den meisten TikTok-Videos hat man einen Mensch im Mittelpunkt des Videos. Wir haben ein Gesicht, wir haben einen Menschen, der spricht, der irgendwie was kommentiert. Und dementsprechend diese Selbstmimifizierung, die da eine sehr große Rolle spielt und die dann gerade bei diesem Thema Hate Speech auch nochmal besondere Herausforderungen einfach mit sich bringt, wenn wir uns auch damit beschäftigen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen.
Der Shitstorm, der über Clara rollt, dauert an. Und der Creator, dessen Followerschaft gegen Clara hetzt, lässt nicht locker.
Dieser Creator hat insgesamt 3-mal ein Video über mich gemacht. Und jedes Mal ist genau dasselbe passiert. Und es ist einfach schon krass, wenn dann Leute dir auch einfach wirklich wünschen, dass die Gewalt angetan wird oder dir wünschen, dass du stirbst oder dich einfach aufs Übelste persönlich angreifen und beleidigen. Und gerade wenn man dann halt nicht in dieses normschöne Bild passt, das so irgendwie misogyne Männer nice finden, dann bietet man unfassbar viel Angriffsfläche. Und auch wenn man so sich selbst irgendwie so denkt, ich bin eigentlich so comfortable damit, wer ich bin, wie ich aussehe, wenn du den 20.000. Kommentar irgendwie dazu liest, wie hässlich dich irgendjemand findet und das halt einfach so wirklich auch grafisch ausschmückt mit Beleidigung, das geht einem echt nahe. Und es ist einfach super belastend, es ist so diese Stressreaktion und vor allem, du weißt auch nicht, wann es aufhört. Weil man denkt so, okay, es ist fein und so 2 Stunden später hat das Video wieder 50.000 Aufrufe mehr und es sind einfach noch viel mehr Kommentare. Also es ist einfach unheimlich auch und anstrengend.
Was Clara erlebt hat, ist kein Einzelfall. Theresa Lehmann spricht in diesem Kontext von Hatefluencern.
Als Hatefluencerin bezeichnen wir Creator, Creatorin, die ihr ganzen Videoinhalt im Endeffekt darauf auslegen, andere Accounts, andere Creatorin anzugreifen, die zu diffamieren und ihre Followerin auf diese Accounts aufmerksam zu machen, also die zu markieren und indirekt dazu aufzurufen, es ihnen gleich zu tun, also ebenfalls diese Accounts anzugreifen.
Häufig trifft das Menschen, die progressive Themen ansprechen, die sich gegen Transfeindlichkeit, gegen Rassismus oder Sexismus positionieren. Der Creator, dessen Followerschaft Clara tagelang beleidigte und bedrohte, sei ein Beispiel für einen solchen Hatefluencer.
Der verbreitet regelmäßig antifeministische und rassistische und antisemitische Inhalte und greift mit seinen Videos dezidiert progressiv auftretende Accounts an. Und meistens braucht es dann gar keinen direkten Aufruf, sondern nur eben diese Auswahl dieser Hatefluencerinnen. Also für die Followerinnen von Hatefluencern spielt es keine Rolle, was gesagt wird, sondern wer quasi markiert wird. Und dann hat man schon verstanden, wie man damit umgehen muss. Und die Folge ist eben antifeministische, rassistische, antisemitische Hassrede. Und das ist auch ein crossmediales Phänomen. Das heißt, wenn solche Personen einmal ausgewählt wurden für diese Attacke, dann bekommen sie meistens gleich auch auf mehreren Plattformen diesen Hass ab. Und für die Betroffenen ist es insofern ein Problem, dass sie sich dem Ganzen gar nicht mehr entziehen können und zunehmend es schwerer wird, sich zu äußern, weil sie einer koordinierten Kampagne mehr oder weniger ausgesetzt sind.
Eine extrem belastende Situation. Wie kann man damit umgehen? Clara hilft es in solchen Fällen vor allem mit FreundInnen zu sprechen und sich selbst mehrere Dinge klarzumachen.
Es ist mega scheiße, aber das sind halt die Dynamiken, die auf TikTok so sind. Und es ist auch die Verantwortung auch von diesem Creator dann zu sagen, so, jo, mach das mal nicht. Aber das passiert halt nicht bei misogynen CreatorInnen. Und mir hilft, glaube ich, dann einfach damit, für mich das so zu framen, dass es so ist, so, du hast einen Nerv getroffen, also du hast ein Thema angesprochen, worüber geredet werden muss. Und zum anderen, dass du Projektionsfläche bist und dass es gar nicht um mich als Person gibt, sondern die Personen haten mich jetzt ab, weil ich diese Themen angesprochen habe und projizieren dann ihre gesamte Misogynie und ihre gesamte Transfeindlichkeit und ihre Queerfeindlichkeit da rein und laden das einmal bei mir ab.
Eva Kappel von der Amadeo-Antonio-Stiftung betont, dass es wichtig sei, mit jungen Menschen darüber zu sprechen, wie sie sich auf TikTok vor Hass schützen können. Zum Beispiel, indem man die Funktion von Stitch oder Duett einschränkt, um so mehr Kontrolle darüber zu bekommen, wie der eigene Content verbreitet wird.
Gleichzeitig hat man bei TikTok auch die Möglichkeit, die eigene Kommentarspalte sehr viel einzuschränken bzw. zu filtern. Also es gibt die Möglichkeit von Kommentarfiltern. Gewisse Begriffe kann man von Anfang an quasi eingeben. Die werden dann gar nicht mehr angezeigt und man muss dann, wenn man gewisse Begriffe quasi filtert, muss man die auch händisch freigeben, wenn die dann als Kommentare quasi auftauchen. Und auch da hat TikTok verschiedene Stufen. Also man kann sagen, die Kommentare sollen nur ganz leicht nach offensichtlichen Beleidigungen gefiltert werden oder auch stärker. Auch da muss man dann im Zweifel mehr Kommentare freigeben. Aber auch so hat man die Möglichkeit, erstmal ein bisschen einzuschränken, was in der Kommentarspalte überhaupt passiert.
Neben gezielten Hassattacken gibt es auf TikTok noch einen anderen Bereich, der problematisch ist: Desinformation.
Was man jetzt final und abschließend genau unter Desinformation versteht, das ist im akademischen Kontext noch einer konstanten Debatte unterworfen. Überhaupt wird sich mit diesem Themenfeld in den Sozialwissenschaften eigentlich erst intensiv seit 2017 auseinandergesetzt. Also Post-Trump oder mittendrin Trump, könnte man sagen.
Markus Bösch von der HAW Hamburg befasst sich intensiv mit Desinformationskampagnen auf TikTok. Auch wenn die Forschung dazu noch recht jung sei, so könne man sich in der Wissenschaft doch darauf einigen, dass man unter Desinformation faktisch falsche Informationen versteht, die, und das ist zentral, mit einer bewussten Täuschungsabsicht geteilt werden.
Also wenn ich jetzt irgendwas poste und denke so, ah, hier voll gut, ganz gefährlich, das mit den Mikrochips, aber ich weiß es nicht besser, dann ist das Missinformation, weil ich persönlich jetzt beispielsweise als Nutzer, Nutzerin keine Intention habe zu täuschen. Wie man an diesem Beispiel schon sieht, gehören Desinformationen und Missinformationen trotzdem zusammen. Ganz oft ist es der Fall, dass Akteure und Akteure Desinformationen streuen, die dann weiterverbreitet werden, aber quasi nicht mehr mit der Täuschungsabsicht, aber trotzdem weiterverbreitet werden.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung. Eine zahlenmäßig erfolgreiche Desinformationskampagne konnte man auf TikTok nach der russischen Invasion in der Ukraine beobachten. In Anlehnung an die antirassistische Bewegung Black Lives Matter wurde der Hashtag Russian Lives Matter auf TikTok verbreitet. In Videos zu dieser Kampagne tanzten CreatorInnen aus Russland zu einem auf der Plattform sehr bekannten und beliebten Sound. Aber ihre Performance sah anders aus als bei ihren amerikanischen Counterparts.
In ihrer Performance geht es nämlich darum, wie echte russische Frauen sich grüßen. Und das Ganze mündet im Zeigen des Z-Zeichens mit den eigenen Fingern. Und dieses Z-Zeichen ist ja quasi das popkulturelle Symbol für den russischen Angriffskrieg in den ersten Wochen und Monaten der Invasion gewesen. Und da kann man zahlenmäßig sehen, dass sich das sehr, sehr gut verbreitet hat.
Desinformationen sind kein neues Phänomen. Als Mittel der Propaganda werden sie schon lange gezielt eingesetzt, sei es von staatlichen Stellen, politischen Parteien, Gruppen oder Einzelpersonen. Ziel ist es dabei, Stimmung in der Bevölkerung zu machen, Verwirrung zu stiften, Gesellschaften zu destabilisieren. Markus Bösch nennt ein weiteres Beispiel.
Beobachten lässt sich auf TikTok, dass es in einem AfD-nahen Umfeld beispielsweise sehr viele Accounts gibt, die sich relativ einfach tracken lassen. Und es sieht zumindest so aus, dass die aus einem russischen Kontext kommen. Beziehungsweise kann man nachweisen auf der Plattform, dass es Accounts gibt, die von russischen Staatsmedien verbreitet werden und einfach Falschinformationen über deutsche PolitikerInnen verbreiten und damit ja Unruhe stiften wollen oder so ein generelles Unsicherheitsgefühl verbreiten wollen. Und wenn das nicht von der Plattform ausgezeichnet wird, also gekennzeichnet wird oder heruntergenommen wird oder gesetzlich nicht verfolgt wird, dann gibt es hier einfach gesellschaftliche Auswirkungen, die man ja im Blick haben sollte.
Desinformation ist bei weitem kein Problem, das nur auf TikTok existiert. Aber es gibt einige Besonderheiten, die die Plattform mitbringt, die wir von anderen sozialen Netzwerken nicht kennen. Eva Kappel weist dabei auf eine weitere Eigenheit von TikTok hin. Ein Phänomen, für das die Expertinnen einen eigenen Begriff haben: Misinfo by Design.
Zum einen ist es so, dass Videos auf der For You-Page grundsätzlich keinen Datumstempel haben. Also wir können nicht einsehen, wann ein Video eigentlich hochgeladen wurde. Man kann sich das so ein bisschen erschließen, wenn man zum Beispiel in die Kommentare guckt. Also bei den Kommentaren sieht man immer, wie alt die sind. Und man kann es auch rausfinden, wenn man quasi nochmal von dem Video auf der For You-Page auf das Profil des Creators, der Creatorin geht, dann nach unten scrollt oder halt eben dahin, wo das Video ist und dann nachschaut, dann wird es einem auch angezeigt. Aber auf der For You-Page sieht man es erstmal nicht.
Hinzu kommt, dass Videos auf TikTok auch noch Monate, sogar Jahre nach ihrer Veröffentlichung viral gehen können. Das liegt vermutlich daran, dass der Algorithmus Videos, wenn sie gut funktionieren, einfach häufiger und noch einmal ausspielt. Wenn man dann nicht direkt nachvollziehen kann, wann ein Video genau gepostet wurde, birgt das die Gefahr, auch unfreiwillig falsche Informationen zu glauben oder diese weiter zu verbreiten.
Also wenn wir zum Beispiel daran denken, wie zu Beginn der Corona-Pandemie die Situation mit den Impfstoffen war, da hat sich ja zum Teil die Lage innerhalb von wenigen Wochen geändert. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass Videos eben Monate später nochmal viral gehen, viele Menschen erreichen, dann können sich so auch einfach Falschinformationen auf der Plattform verbreiten.
Eine weitere Eigenheit von TikTok, die Desinformation begünstigt, betrifft die Soundebene. Denn grundsätzlich kann fast jede Tonspur eines Videos auch für das eigene Video verwendet werden.
Also wenn ich einfach ein Video posten würde, irgendwas erklären würde und keinen weiteren Sound drüberlegen, dann könnte jede andere Person diesen Sound quasi nutzen und so tun, als würde sie zum Beispiel das sagen, was ich sage.
Zwar wird diese Funktion hauptsächlich für Comedy-Videos benutzt und häufig entstehen so Trends und Memes auf TikTok, aber sie birgt auch Gefahren.
Und das haben wir insbesondere zu Beginn des Kriegs in der Ukraine gesehen, dass zum Beispiel Audiospuren von Computerspielen, wo man eben Schüsse gehört hat, dann verwendet wurden, um Situationen dramatischer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Und es eben für viele UserInnen schwierig ist, nachzuvollziehen, dass es eben nicht der Originalton ist. Einfach weil man es bei TikTok auch so gewohnt ist, dass quasi andere Sounds benutzt werden.
Die Soundebene ist nur eine von vielen Ebenen, die in ihrem Zusammenspiel auf TikTok wirken. Um Desinformationen oder menschenfeindliche Inhalte zu erkennen, muss man sich alle Ebenen genau anschauen. Diese Mehrebenen-Analyse spielt für Eva Kappels und Theresa Lehmanns Arbeit eine wichtige Rolle. Wenn Sie Videos auf TikTok analysieren, achten Sie neben der Soundebene auch auf den Hintergrund, also Requisiten, das Setting. Sie schauen auf Emojis und Schriftarten, die verwendet werden, auf die Mimik und Gestik. Oftmals ergibt sich die Botschaft eines Videos erst aus dem Zusammenspiel von all diesen Ebenen.
Da spricht man in der Linguistik von Multimodalität, im Marketing von Multilayered Storytelling. Ein einfaches Beispiel aus unserer Arbeit, wie sowas funktioniert, wäre, dass die Bildebene von der Nutzerin einen Boden darstellt, wo mit Turnschuhen darauf rumgetrampelt wird und an der Stelle, wo der Schuh auftritt, taucht ein Emoji von einer Regenbogenflagge oder einer Israelflagge auf. Das ist ein relativ einfaches und eingängiges Beispiel, wie man sich so ein Zusammenspiel vorstellen kann in der Praxis. Oftmals ist es aber auch so kompliziert oder so komplex, dass vor allen Dingen junge NutzerInnen diese Botschaften auch nicht erkennen, also sogenanntes Dog Whistling betrieben wird.
Dog Whistle. Wörtlich übersetzt bedeutet das Hundepfeife. Eine Pfeife, die einen besonders hohen Ton macht, der nur von Hunden, nicht aber von Menschen gehört werden kann. In politischen Kontexten beschreibt der Begriff also eine versteckte Bedeutung, die nicht auf den ersten Blick oder nur von AnhängerInnen oder Eingeweihten erkannt werden kann. Die eigentliche Aussage des Inhalts wird erst durch den Kontext ersichtlich. Durch Codes und Signalwörter können zum Beispiel rassistische oder antisemitische Aussagen für die breite Masse nicht erkennbar sein. Rechtsextreme benutzen Dog Whistles gerne als Strategie, um sich harmlos und gemäßigt zu präsentieren. Und so umgehen sie einerseits die Sperrung der Inhalte und können sich gleichzeitig darauf berufen, ja eigentlich etwas ganz anderes gemeint zu haben. Solche Strategien zu kennen und ein Gespür dafür zu bekommen, mit welchen Mitteln menschenfeindliche Inhalte und Desinformationen auf TikTok verbreitet werden, ist wichtig, um sich davor schützen zu können. Markus Bösch empfiehlt außerdem:
Ich kann ein Video natürlich melden. Ich kann in den Kommentaren darauf hinweisen, dass Videomaterial beispielsweise schon vor 10 Jahren auf YouTube geteilt wurde und dass es sich hier nicht um aktuelles Videomaterial aus der Ukraine oder Ähnlichem handelt. Um Desinformationen zu erkennen, kann ich auch immer auf den Sound unter einem Video drauf tippen, um zu sehen, ob es sich hier wirklich um einen Originalsound handelt oder ob dieser Sound, wie bei TikTok nun mal üblich, in hunderten oder tausend Videos schon verwendet wurde. Denn dann habe ich es zumindest bei so Quellen. Beispielsweise sagt jemand hier, ich bin mitten in dieser Situation im Krieg. Dann habe ich schon mal sichergestellt, okay, es handelt sich hier nicht um einen Originalinhalt.
Ein ganz konkreter Tipp, um TikTok-Inhalte kritischer zu konsumieren, ist die Bilderrückwärtssuche, mit der überprüft werden kann, wo ein Video herkommt.
Kann man mit einer Bilderrückwärtssuche auf TikTok eigentlich Falschnachrichten erkennen?
Solche Tools erklären Theresa Lehmann und Eva Kappel auch in ihren Videos. Aber ihnen ist es besonders wichtig, in ihrer Arbeit nicht nur auf Fakten einzugehen. Ihnen geht es vor allem auch um psychosoziale Aspekte. Also sich anzuschauen, mit was junge Menschen eigentlich gerade konfrontiert sind auf der Plattform. Nämlich mit multiplen Krisen und einer bedrückenden Nachrichtenlage, die schnell überfordern kann.
Das führt eben auf TikTok auch dazu, dass es eine große Gerüchteküche gibt, eine starke Polarisierung und Emotionalisierung von Inhalten, die eben diese Überforderung auch noch weiter anfachen kann. Und da möchten wir ein Angebot schaffen, dem etwas entgegenzusetzen, um Gefühlen wie Orientierungslosigkeit, Ohnmacht, Wut oder Angst auch einen Raum zu geben und zu gucken, wie kann man damit umgehen, wie kann ich erkennen, dass antidemokratische AkteurInnen genau diese Emotionen nutzen, um dann gezielt Falschinformationen zu verbreiten und junge Menschen auch weiter zu verunsichern, ihr Wahrheitsgefühl nachhaltig zu zerstören.
Theresa Lehmann und ihre Kolleginnen entwickeln dafür Strategien, die sie jungen Menschen mit an die Hand geben wollen, damit sie Videoinhalte kritischer konsumieren und Inhalte besser einordnen können. Das sei auch um einiges nachhaltiger. Denn sind Falschinformationen erstmal verbreitet und dann folgt erst die Aufklärung, ist es viel schwieriger, junge Menschen zu erreichen, weil die falschen Informationen dann oftmals bereits eingeprägt sind. Wie wichtig es ist, die Funktionsweisen und Eigenheiten von TikTok zu kennen, verdeutlicht Eva Kappel anhand von gelöschten Videos.
Jetzt ist es aber so, dass wir eben, wenn Videoinhalte gelöscht werden, gemeldet werden oder selber quasi runtergenommen werden, zwar das Originalvideo nicht mehr zu sehen ist, aber wenn Menschen das vorher schon duettet haben, wenn Menschen das gestitcht haben, dann sieht man den Content quasi trotzdem noch. Also zum Beispiel sind zum Beispiel ImpfgegnerInnen, da sehe ich das ganz häufig, dass Videos quasi duettet werden, die Falschinformationen enthalten, um eine größere Reichweite zu bekommen. Und dann ist es vielleicht so, dass das Originalvideo schon von der Plattform gelöscht wurde. Aber trotzdem sieht man den falschen Inhalt weiterhin, weil er eben im Duett bzw. im Stitch nochmal gezeigt wird.
Es bleibt also kompliziert. Die vielschichtigen Ebenen, die bei TikTok zusammenwirken und die Funktionsweisen der App machen es erforderlich, dass man sich sehr genau mit der Plattform befasst. Umso wichtiger ist Aufklärung. Umso wichtiger ist es, dass TikTok nicht Hatefluencern überlassen wird, dass Leute dagegenhalten und sich solidarisieren. Mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, ihre Bedürfnisse und Lebenswelten ernst nehmen, sich damit auseinandersetzen, was auf TikTok alles passiert und wie die Plattform funktioniert. Und auch anzuerkennen, dass es viele junge Menschen gibt, die die Plattform positiv gestalten, die sich politisch engagieren und die Potenziale nutzen. Dafür setzen sich Theresa Lehmann und Eva Kappel auch weiterhin ein. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich würde sagen, TikTok ist aktuell immer noch die Plattform der Stunde. Die anderen sind ja teilweise auch in der Krise. TikTok wächst und wächst und wächst und dementsprechend werden wir auch weiter dranbleiben. Die aktuellen Diskussionen über ein mögliches Verbot beschäftigen uns aus demokratiebildnerischer Perspektive ebenfalls. Und da wünschen wir uns ehrlich gesagt, dass diese Kluft zwischen TikTok-Nutzenden und der politischen Debatte, die abseits davon stattfindet, geschlossen wird. Also, dass junge Menschen da nicht außen vor sind. Denn man muss bei aller berechtigter Kritik schon auch sagen, dass so ein Verbot für junge Menschen wie die Schließung eines Jugendclubs gleich käme, wenn man das mal ins Analoge übersetzt. Und das wäre einfach so fatal. Nach allem, was junge Menschen jetzt auch im Zuge von Corona mitmachen mussten und eben auch dort einen Rückzugsort gefunden haben.
Aber auch TikTok selbst müsse in die Pflicht genommen werden, betont Theresa Lehmann. Jugend und Datenschutz müssten ernster genommen und die Moderation müsse besser geschult werden, um menschenfeindliche Inhalte klarer identifizieren zu können und konsequenter gegen rechtsextreme AkteurInnen auf der Plattform vorzugehen.
Und auch beim Thema Desinformation ist da noch Luft nach oben. Und ich finde eigentlich, dass die Plattform schon gezeigt hat, dass sie da durchaus in der Lage ist, noch mehr zu tun. Das hat man während Corona gesehen, aber auch während der letzten Bundestagswahl, wo es durchaus Orientierungshilfen in Form von einer Bauchbinde und einer Infowebseite gab. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten. Andere Plattformen zeigen ja auch an, wenn es sich um unseriöse Medienangebote und Propaganda handelt. Auch das wäre natürlich noch eine Option, genauso wie die Unterstützung von Good Actors im Bereich Debunking.
Eva Kappel wünscht sich ganz grundsätzlich, dass es erstmal ein breiteres Verständnis für die Plattform gibt.
Ich glaube, das hat sich schon sehr, sehr viel gebessert. Es wird immer mehr, aber immer noch in Gesprächen, gerade mit Lehrkräften habe ich ganz häufig dieses, ja, okay, TikTok, da sind die ganzen jungen Leute, aber das ist ja nur Quatsch, was man da irgendwie sieht. Und dass man versteht, was auf dieser Plattform irgendwie passiert, um dann auch mit jungen Menschen darüber sprechen zu können und auch über die Gefahren sprechen zu können.
Ein Learning, das Eva Kappel aus der bisherigen Arbeit zieht: Es gibt zwar sehr viel Aktivismus auf TikTok, aber viele UserInnen nehmen sich selbst gar nicht so sehr als AktivistInnen wahr und verstehen die Rolle nicht, die sie selber einnehmen könnten.
Auch ihre Rolle im Sinne von, dass sie auch selber die Möglichkeit haben, auch Forderungen an die Plattform zu stellen, wenn es Funktionen gibt, die problematisch sind, wenn es Funktionen gibt, die dafür sorgen, dass sie mehr Hate Speech bekommen. Und ich glaube, auch das wäre so ein Wunsch für mich für die Zukunft, dass auch CreatorInnen noch mehr ein Verständnis von sich selber auch als wichtigen AkteurInnen bekommen und auch AkteurInnen, die etwas ändern können an dieser Plattform und an dem, was da irgendwie passiert.
Markus Bösch von der HAW Hamburg verweist darauf, dass TikTok am Ende des Tages, wie jede andere Plattform auch, ein kapitalistisch getriebenes Unternehmen sei. Denn klar, es gibt hier eine Gewinnabsicht. Leute sollen möglichst lange in der App bleiben, damit so möglichst viele Daten gesammelt werden können. Schließlich geht es darum, den UserInnen Werbung zuzuspielen. Dennoch sieht auch Bösch deutliches Verbesserungspotenzial.
Was man nichtsdestotrotz mit einfachen Dingen tun könnte, wäre, dass man erstens externen WissenschaftlerInnen einfacher und flächendeckender Zugang zu der Plattform gewährleistet, damit diese Plattform auch quasi transparent und von außen gemonitort und überprüft werden kann. Und dann müsste TikTok natürlich die eigenen, eigentlich recht guten Community Guidelines schlicht und ergreifend auch umsetzen, und daran hapert es. Das würde schon mal helfen, die Plattform zu einem besseren Ort zu machen. Nichtsdestotrotz ist jede Plattform aber natürlich nur so gut wie der Inhalt auf der Plattform. Und der Inhalt wird wiederum von Nutzerinnen und Nutzern angefertigt. Und den Inhalt, den es auf der Plattform gibt, der ist nun mal auch so breit wie das, was Menschen auf diesem Planeten veröffentlichen. Das heißt, letztlich ist es auch wieder an Nutzerinnen und Nutzern, diese Plattform zu nutzen, um ja sinnvollen, guten, bereichernden Inhalt zu erstellen.
D-Hate, ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung Viola Schmidt. Musik Jan Möller. Stimme Viola Schmidt. Weitere Infos unter amadeo-antonio-stiftung.de.